Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom 26. Februar 2026. Am Mikrofon in Zürich ist Gami Lothe. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Ich sitze wie immer in Bern heute, wunderbarer Frühlingstag. Ich habe es für unsere Federal aufgenommen für nächste Woche. Heute geht eins online dann mit dem Raphael Lanz. Da reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Zuerst wie immer ein bisschen Housekeeping. Vergessen nicht, ein Event vom 27. März in Zürich mit dem Frank Urbaniok über Schattenseiten der Migration. Ist ein toller Anlass gewesen in Basel, jetzt auch in Zürich. Ja, wir schauen, der Glockenhof ist nicht so gross wie das Kino dort in Basel. Und ich habe auch schon gehört, man muss sich anmelden, wenn man wirklich noch Platz will haben.
Das ist wirklich so. Also nutzt die Gelegenheit, meldet euch an und es wird wieder mal ein super informativer und spannender Anlass.
Dann stimmt unbedingt abstimmen für den Swiss Podcast Award, Publikumspreis für Bern einfach, eure tägliche Dosis an gesundem Menschenverstand und Informationen für die Schweizer Politik. Ich weiss gar nicht, hat es das letzte Jahr auch schon gegeben?
Ich glaube
schon, oder?
Ich glaube, das ist alle zwei Jahre, wenn ich mich nicht täusche.
Schon zwei Jahre her, dem Fall.
Ja.
Gut, dort sind wir nämlich da gewesen, aber ich weiss nicht, ob es einen Publikumspreis gegeben hat, bin nicht mehr ganz sicher.
Wir sind dort bei den Nachrichten sind wir nominiert gewesen, als Nachrichten-Podcast.
Okay. Okay, aber wahrscheinlich hat der Markus und ich noch nicht gewusst, wie man Werbung machen muss dafür. Gut. Jawohl. Dann, ganz neu, im Webshop ist das da. Erinnert dich das an irgendetwas? So schützen wir uns, das Plakat?
Ich habe schon so etwas Ähnliches gesehen, ja.
Es ist zwar schon ein paar Jahre her, vor sechs Jahren. Und das ist jetzt der neueste Virus, nämlich der EU-Virus. Und wir haben genau, ihr seht da, was man muss machen. Also man muss wirklich Nein zur Regulierungsflut, weiterhin Handel betreiben, keine fremden Richter und Vertragsblätter sofort verbrennen. Das finde ich besonders wichtig. Wenn ihr das Plakat wollt, um zu zeigen, dass ihr immun seid gegen das EU-Virus, jetzt auf nebelspalter.ch. Oder auch irgendwie einblenden oder so. Wir dürfen das machen, damit ihr es findet. Gut, jetzt gehen wir aber zu den ernsten Sachen, nämlich zu der verfetteten Schweiz. Das ist das neue Magazin, das rausgekommen ist. Heute, ich habe es schon ein bisschen durchgeschaut, ganz tolle Karikaturen, vor allem auf dem Titel, der Tell und der Walterli, ein bisschen unförmig. Und das Absurde ist, sein Äpfel ist dafür ganz schlank auf dem Kopf. So wäre das, glaube ich, nichts geworden. Also die Schweizerinnen und Schweizer, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir nicht nur wohlgenährt sind, sondern dass wir mindestens vollschlank werden.
Ja, und ich glaube, das schaffen wir alleine. Man kann jeder seine Selbstverantwortung übernehmen für seine Fitness, weil was sonst passiert ist, dass der Staat kommt und sich wieder einmischt und sich mehr Sorgen macht um Volksgesundheit. Da gibt es sicher eine Taskforce. Darum müssen wir da sagen, Selbstverantwortung für die Schweizer Fitness.
Unbedingt. Das könnt ihr machen, wenn ihr es jetzt auf nebelspalter.ch bestellen oder abonnieren. Ich habe eine Woche im Leben von Martin Pfister drin. Er sucht die Sparsäule von der Viola Amherd. Und wo er es findet, verrate ich jetzt selbstverständlich nicht. Gut, was haben wir heute sonst an News? Der Kasper Schwarzenbach, unser Redakteur hier in Bern, sitzt gerade neben mir. Er hat gerade die Zuwanderungszahlen genau unter die Lupe genommen. Du erinnerst dich, letzte Woche grosse Medienmitteilung vom Beat Janz im EJPD. Ja, es ist alles nur halb so schlimm. Es kommen immer weniger, oder? Man hat irgendwie so gesagt, ja, 10% weniger. Aber er hat einfach nicht ganz, er hat einfach nur so gerechnet, damit es genau auf das gekommen ist, oder? Er hat nur wirklich die genommen, die netto reinkommen. Und das haben auch alle Journalisten so gebracht. Er hat es genau angeschaut. Und wenn man dann wieder schaut, was wirklich passiert ist, wie viele eben auch sonst gekommen sind, insgesamt, brutto, wer noch aus dem Asylprozess gekommen ist, wer mit dem Schutzstatus S gekommen ist, dann ist man plötzlich nicht mehr bei diesen knapp über 70'000, sondern bei mehr als 300'000 Leuten, die zugewandert sind in die Schweiz.
Das ist schon brutal. Also, merkt man wie gar nicht, wie einem der Sand in die Augen gestreut wird mit dieser Nettozuwanderung. Dass man diese Diskussion eigentlich, ich meine, schon diese Zahl ist ja gross. Weil wir erinnern uns, man hat uns ja versprochen, es sei ein Zettel davon, der aus der EU wird in die Schweiz kommen. Aber wenn man natürlich auch alles zusammen anschaut, alle anderen Prozesse, dann muss man sich überlegen, also 300'000 Leute in einem Jahr, das ist brutal. Das ist, ich habe herausgefunden, wesentlich mehr, fast doppelt so viel wie die Stadt Bern.
Das ist so, das ist richtig so. Und wo die hingehen, ich erinnere daran, Anfang Woche hat der Baumeister auf Mann gesagt, es brauche 50'000 Wohnungen pro Jahr, die gebaut werden. Wo genau? In Zürich ist ja alles, was mehr als 5 Stöcke hat, gilt schon als Schattenwurf, der muss verboten werden, oder? Es geht einfach nicht so weiter. Interessant ist auch, oder auch wenn man sagt, es sind jetzt ein bisschen weniger oder als letztes Jahr. Es sind halt immer noch mehr als in jedem Jahr zwischen 2004 und 2021. Also darum, man muss es genau anschauen und auf nebelspalter.ch findet ihr das. Oder vor allem jetzt, weil wir jetzt dann ja über die Diskussion, über die Initiative von der SVP werden abstimmen und diskutieren, wo da eine nachhaltige Entwicklung will.
Ja, und ich glaube, man muss die Diskussion führen und vor allem, dass es eben eine Zuwanderung ist, die die Schweiz nutzt. Und das ist ja der Fall, den wir eben nicht haben, oder? Es ist immer so ein bisschen der Irrglaube, dass so viel einfach in die Schweiz einwandert aufgrund von einem Fachkräftemangel. Aber das ist halt einfach nicht so. Und der Kasper Schwarzenbach hat das sehr gut aufgezeichnet, von welchen Bereich alles Leute in die Schweiz kommen. Und ich glaube, das sollte genug sein, um sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man dann möchte abstimmen im Juni, wenn es um die keine 10 Millionen Schweiz-Initiative geht.
Das ist der Journalismus, der eben informiert und sich nicht täuschen von Medienmitteilungen vom Herrn Jans. Ja, eine andere Geschichte müssen wir aufnehmen. Die Aargauer Zeitung hat zuerst darüber berichtet. Offenbar hat der Christoph Blocher an der letzten Fraktionssitzung Werbung gemacht bei der SVP für eine ziemlich alte Idee, die er aber offenbar immer noch gut findet, nämlich, dass die Auslandtöchter von der UBS abgespaltet werden. Also, dass das unterschiedliche juristische Personen sind. Sein Argument ist, liegt ein bisschen auf der Hand, wenn es irgend zu einem Problem kommt im Ausland, dann kann man die SEP-Bank dann eben kaputt gehen lassen und es passiert nichts mit der UBS in der Schweiz, wo für den Zahlungsverkehr natürlich sehr, sehr wichtig ist.
Es ist natürlich schon ein Punkt, wo man wieder diskutieren muss. Ich habe aber eher den Eindruck, dass wenn man sieht, was die Finanzministerin Karin Keller-Sutter ja verfolgt, ist ja wie ein anderer Ansatz. Sie will ja über die Kapitalanforderungen, will sie da den Hebel setzen, dass man die deutlich erhöht, eben um das Risiko zu mindern. Aber es wäre schon angebracht, die Frage zu stellen, weil wenn du UBS sagt, eine Bank für die Schweiz, dann müsste das auch heissen, es ist wirklich eine Schweizer Bank und man kann die trennen von diesen Auslandstochtern.
Ja, also ich muss vielleicht erzählen, oder? Karin Keller-Sutter will einfach höhere Eigenkapitalvorschriften. Und das ist für mich ein schwieriger Punkt, weil es führt dazu, dass dann die ganze UBS weniger konkurrenzfähig ist. Oder die Auslandtöchter von der UBS sind auf den Bankenplätzen in London, in New York insbesondere, natürlich voll der Mitbewerber ausgesetzt, die dann weniger Vorschriften haben. Und dann haben wir ein Problem. Also dann musst du ja gar nicht dorthin gehen, irgendwie Geld verdienen. Wenn du schon nur mit dem Sackmesser antrittst, obwohl natürlich ein Schweizer Sackmesser gut ist, aber die anderen haben irgendwie riesige Kanonenrohr, oder? Das ist einfach nicht fair. Und ich glaube, das ist nicht die Lösung für das Problem. Da finde ich wirklich, Christoph Blocher, sein Plan hat man, glaube ich, im Finanzdepartement, vermutlich weil er von Christoph Blocher stammt, noch gar nie so genau angeschaut, oder? Was könnte man denn machen? Und wieso wäre das nicht vielleicht besser? Dann kannst du nämlich sagen, okay, die Auslandstöchter, eben die nehmen das Risiko, die gehen auf die Plätze und gehen Deko handeln. Dafür tun wir sie nicht retten, wenn sie zu Boden gehen.
Deine Einschätzung, weil die UBS die lehnt ja eben die Verschärfung so ein bisschen von der Karin Keller-Sutter ab, aber auch am Blocher seinen Plan. Wie hast du das Gefühl, wird sich das so ein bisschen entwickeln, die Thematik, ist man da festgefahren?
Also ich glaube wirklich, das mit Eigenkapitalzinsen, das dürfte schwierig werden. Da könnte möglicherweise Karin Keller-Sutter nach dem Entlastungsprogramm wieder vom Parlament so ein bisschen in Schranken gewiesen werden. Bei der Aufspaltung glaube ich das auch, letztlich einfach auch, weil die Idee von der SVP kommt. Ganz einfach. Ja, gehen wir zu einer anderen Partei, einfach ohne V, zur SP. In der Weltwoche, der Altmeister Peter Bodemann rechnet mit der SP Co-Parteispitze brutal ab. Er sagt, die seien nur am Moralisieren und sie drücken sich nicht um den Werkplatz, also faktisch nicht um Klientel von der SP wirklich kümmern. Was wirft er genau wem vor?
Also es ist wirklich genüsslich, um die Kolumnen zu lesen. Und zwar die Vorwurf wirklich gegen einzelne Parlamentarier auch. Also Fabian Molina, der würde viel zu fest gegen China hetzen, hat sich ja dort irgendwo verrennt. Dann haben wir David Roth aus Luzern, der sich Sorgen macht um Touristen mit seinen Rollköffern, dass das zu laut ist.
Das ist ein Vorstoss von ihm.
Ja, dass es auch zu viele Busse hat in Luzern mit Touristen. Da würde man sich wirklich dran verrennen. Und Jon Pult, der zum Beispiel, der hätte Potenzial, der würde das aber nutzen. Er hätte zum Beispiel den Verein Alpeninitiative inhaltlich entleert und das zu einem Wanderverein, der Alpenhonig verkauft und noch mehr Subventionen will. Und dann ganz am Schluss Cedric Wermuth, Matteo Meyer. Ja, die beiden müssen sich halt regelmäßig von dem Co-Präsidium erholen, das monatelang, und hätten trotzdem keine Ahnung, wenn es um Winterstrom geht, wenn es um Brandschutz und Erdbebenversicherung geht, sowie der Industrie und der Währungsplatz. Und ja, also es ist, da hat man Gas gegeben.
Da hat man Gas gegeben. Jetzt ist es halt einfach so beim Peter Bodemann. Also all, ja, einfach so in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Er hat das Gefühl, er muss einmal einfach etwas abladen. Und so insbesondere auch bei seiner SP, das finde ich natürlich gut, oder? Aber wie viel Wort ist denn wirklich an diesen Vorwürfen? Was meinst du?
Ja, es ist schwierig. Das mit Fabian Molina ist natürlich schon so. Das ist mir auch aufgefallen, dass sehr viel zu China da ist. Und David Roth, ich meine, das mit den Rollköfern ist ja auch beim rostigen Paragraph gelandet, als einer der dümmsten Vorstöße und Gesetze, die man hat. Das stimmt natürlich schon. Wenn man mit solchen Sachen auffällt, dann muss man sich die Frage stellen, ja, für was steht denn die SP noch als Partei? Und das ist eben nicht mehr die Arbeiterschaft, das sind nicht mehr Bützer, man ist nicht mehr da für die, sondern macht eben so krude Vorstöße. Auch ein Jon Pult, ich meine, hat ja wollen Bundesrat werden. Die Alpeninitiative, ja, anscheinend kann man dort Alpenhonig kaufen, wenn das Einzige ist, was übrig bleibt, finde ich, darf man das sehr wohl kritisieren. Und die zwei im Co-Präsidium, da hat er natürlich schon auch recht. Sie sind beide ausgefallen oder haben sich eine Auszeit genommen. Und die Idee von dem Co-Präsidium ist eigentlich genau das zu verhindern, oder? Wie man sagt, es ist zu viel Arbeit für eine Einzelperson. Man möchte das eben auf vier Schultern tragen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann brauchen es vielleicht vier in dem Co-Präsidium in Zukunft.
Also er fordert ja zum Beispiel, dass man die SP die Nationalbank mehr unter Druck setzen, oder dass sie dafür sorgt, dass der Schweizer Franken nicht noch stärker wird, respektive dass er möglicherweise schwächer wird, weil das natürlich der Exportindustrie das Leben schwer macht. Wie immer, mit Staatsintervention will er irgendetwas steuern. Okay, das ist eine alte SP-Position. Es ist richtig, dass die SP selber das schon länger nicht mehr gesagt hat. Von den Gewerkschaften haben wir das in letzter immer wieder gehört. Was mir aber auffällt, oder, meine, die SP hat ja so Steckenpferdli, also eben so komische Sachen. Aber ein grosses Steckenpferd fehlt in dieser kritischen Aufteilung von Peter Bodemann, nämlich der Gender-Trans-Feminismus dritter, vierter oder 97. Generation, wo wirklich niemand mehr interessiert. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Weißt, man muss, gerade beim Peter Bodemann muss man schauen, über was er nicht schreibt. Oder? Ist das echt, weil er weiss, dass, wenn er über das schreibt, dann hat er ein Problem in der SP, wobei, das kann ihm ja eigentlich nicht wehtun, er hockt als Hotelier im Brieg. Oder meinst du, er hat wirklich mit dem kein Problem und kritisiert, also weißt du, man könnte Matthäa Meyer und X andere, Samira Marti und so, könnte man kritisieren, weil sie nur auf dem Gender-Feministen-Zeug umreiten und eben auch nichts machen für den Werkplatz Schweiz.
Ja, ich meine, wir hätten können Zürich aufgreifen, wo ja die SP, wo die genderneutrale Verkehrs- Schilder und Ampeln einführen und also wäre ja wie auch auf der Hand gelegen, dass man das aufnimmt. Ich gebe ihm jetzt so den Benefit of the Doubt, sagen, hey, er hat das jetzt so auf die wirtschaftlichen Aspekte bezogen und das ist nicht drin. Andererseits können wir sagen, Steuergeldverschwendung für genderneutrale Verkehrsschilder ist natürlich auch ein Zeichen davon, dass man von dem abgekommen ist, was die Leute wirklich beschäftigen.
Ja, wir müssen zu einem anderen SPler gehen, zum Erik Nussbaumer. Der hat heute bekannt gegeben, dass er Ende April aus dem Nationalrat zurücktritt. Und das ist natürlich spannend, oder? Er ist natürlich ein SPler mit langer Erfahrung, ist Nationalratspräsident gsi, Präsident von der Europäischen Bewegung Schweiz. Ehrlich gesagt, mein Lieblings-EU-Turbo. Er ist auch immer ein ehrlicher Typ gsi. Also bei der EU-Frage hat er offen gesagt, also je schlechter die Rahmenverträge sind, desto schneller ist die Schweiz Mitglied. Und darum ist für mich kein Problem, wenn die Verträge schlecht sind. Also er ist wirklich ehrlich gsi diesbezüglich. Darum geht er verloren. Und ich glaube halt auch, wenn man das von Peter Bodemann wieder aufgreift, also er war natürlich schon noch näher gewesen bei diesen sogenannten Arbeitern, wo jetzt gerade auch in Basel bietet. Was bei ihm ein bisschen speziell ist, weil er im Unterschied zu den anderen, die auf dem Papier in einer Gewerkschaft sind, ist der Erik Nussbaumer kein Gewerkschafter. Aber ich glaube, er ist trotzdem bei den einfachen Leuten, bei den normalen Leuten, bei der Klientel von der SP viel näher gewesen als die Vereinigten Molinas, Funicellos und Martis und wer auch immer.
Ja, also den Eindruck würde ich jetzt auch teilen. Ich meine, ich finde es auch noch spannend, dass man bei Tamedia schreibt, dass eben der Zeitpunkt der stimme und er sei ja symbolisch, weil eben der Guy Parmelin würde ja am Montag auf Brüssel, um eben die neuen Rahmenverträge zu unterzeichnen und dass da irgendwie das so perfekt passt mit seinem Rücktritt. Also eben, die Frühlingssession wird seine letzte Session sein. Ich muss auch sagen, gell, 27 sind Wahlen. Wenn du willst, natürlich dich auch noch gut positionieren, dann musst du jetzt zurücktreten, damit eben jetzt in dem Fall Miriam Locher nachrutschen kann und sie natürlich auch die Möglichkeit hat, sich als Nationalrätin zu etablieren und sich als Profil zu schaffen für eben dann die Wahlen im 27. Das kommt sicher auch noch in dem Ganzen dazu.
Ja, bedeutet das jetzt etwas, wenn er zurücktritt irgendwie für die EU-Frage? Also wird er dort nicht mehr so auch taktisch und so daran arbeiten? Was meinst
du? Ich habe nicht den Eindruck. Ich habe das Gefühl, das ist bei ihm so ein Lebensprojekt, das er da nicht wird loslassen. Es ist natürlich schon so, dass man irgendwie einen Fürsprecher halt aus dem Parlament in dieser Frage verliert. Wo, wie du sagst, er hat sehr offen darüber kommuniziert und ist sehr offen zu seinen Positionen gestanden. Und andere, die das eher verschleiern, sind noch da. Ich glaube, es wird dieser Bewegung doch etwas fehlen mit ihm, doch als, irgendwie auch als Galionsfigur in dem Ganzen, wo auch eine gewisse Sympathie ja gehabt hat bei den Leuten.
Ja, wo man eben einen Simon Michel nicht hat oder so. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Noch ein zweites Thema, das ihm wichtig ist die Energiepolitik. Ich meine, er ist einer der Mastermind hinter der Energiestrategie 2050. Die Abstimmung damals 2017 darüber, ein grosser Sieg für ihn. Allerdings jetzt, 9 Jahre später, was ist geworden aus dieser Strategie? Nichts. Also Entschuldigung, Erik Nussbaumer, es ist eigentlich tot. Natürlich, es hat jetzt 10 Jahre lang Subventionen gegeben für irgendwelche Solarpanels, aber jetzt wird das alles langsam, man kommt jetzt so Briefe über, wir haben für unsere Solaranlage auch einen Brief bekommen von der BKW, danke vielmals, dass es jetzt für den Herkunftsnachweis, also dass wir Schweizer Solarstrom herstellen, dass es jetzt nicht mehr gleich viel gibt. Oder? Überall gibt es jetzt plötzlich nicht mehr gleich viel. Oder die Zeiten sind vorbei. Es haben wieder nur die eingesackt, die am Anfang irgendwie darauf gesetzt haben. Und die haben dann den Reibach gemacht. Subventionen sind immer nur da, um irgendwelche Gelder von den einen Leuten zu den anderen verschieben. Sie bewirken nie etwas, was nachhaltig gut ist. Das ist eigentlich die Lehre daraus. Er würde natürlich selbstverständlich lachen und widersprechen. Aber das ist schon auch das zweite grosse Thema von Erik Nussbaumer. Es ist der Untergang, oder?
Fairerweise müssen wir sagen, wir müssen eigentlich allen Parteien außer der SVP da die Schuld geben, weil sie sind, wenn ich mich richtig erinnere, die einzige grosse Partei auf jeden Fall, die da die Nein-Parole gefasst hat und eben von diesen Kosten und dem Scheitern von dieser Strategie gewarnt hat. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass im Bundeshaus langsam der Nüchterung angekommen ist, viel später als bei allen anderen in der Gesellschaft. Aber die ersten Aussagen dass das nicht funktioniert hat, sind ja da. Spannend wird es ja dann, wenn wir über Blackout-Initiativen abstimmen, wo das Thema wieder wird aufkommen und man dann wird sehen, wie sehr tut man sich eingestehen, dass das eben vielleicht ein Fehler war.
Genau. Jetzt gehen wir noch schnell auf Bern. Ich habe es von unserer Federal aufgenommen mit dem Raphael Lanz. Das ist ein SVP-Stadtpräsident von Thun. Er ist der einzige nicht-linke Stadtpräsident. Das ist von dem her wirklich auch für die Schweiz interessant. Und ich habe ihn zum Beispiel gefragt, ja, wie wird man denn gewählt, die ganze Zeit? Also, musst du dir vorstellen, er ist mit 68% ist er gewählt worden, das letzte Mal. Musst du dir das mal für Zürich vorstellen? Einfach so, nur einen Moment lang. Jetzt, aber auf dem Stuhl bleiben, genau, ja. Nein, Es ist ein Wahnsinn und ich habe ihn dann vor allem gefragt, ja, macht man das denn, indem man linke Politik macht? Und er hat gesagt, nein, das mache ich mir nicht mit linker Politik, das mache ich mir, indem man auch den politischen Gegner ernst nimmt, seine Ideologie wie eine Art ausblendet und dann probiert, sein Problem mit bürgerlichen Lösungen zu lösen. Und ich habe das ist wirklich interessant, das ist ganz am Anfang von dem Gespräch kommt das. Und du musst dir vorstellen, ich habe dann wirklich müssen sagen, ja gut, das geht vielleicht in Thun, aber das geht nur schon in Bern nicht und wir reden nicht von Zürich oder Basel. Also es ist natürlich schon verrückt, oder? Weil die Situation, glaube ich, dort, wo man noch ein bisschen normal Common Sense hat und nicht oder 100% Ideologie. Bei den meisten Zürcher Parlamentarier, Stadtzürcher Parlamentarier, wenn du die Ideologie wegnimmst, was ist denn noch dort? Also das frage ich mich. Ist ja nichts mehr rum, oder? Oder wie siehst du, kennst ja die besser.
Nein, es ist ja nichts mehr als Ideologie rum, weil du hast ja eine linke Mehrheit, du bringst alles durch und darum musst du im Stadtparlament dir immer neue ideologische Sachen ausdenken, damit irgendwie da auch mal in die Medien kommst, damit etwas von dir thematisiert wird. Das ist ja in dem Sinn ganz absurd. Aber ja, es wäre froh, wenn mal die Ideologie weggelassen werden könnte. Man sich ja wirklich fragen, was kann ich machen, um ein Bürgerproblem zu lösen. Das wäre so schön.
Genau. Und für den Kanton Bern will er, dass die Verwaltung effizienter wird, dass man sorgfältiger mit Steuergeldern umgeht. Das brauche ich dort Disziplin. Es sei eine Führungsaufgabe von exekutiven Sachen abzulehnen. Und er hat den wunderbaren Satz gesagt, den ich leider nie höre im Nationalrat oder im Ständerat, wenn es ums Budget geht. Er hat gesagt, alles Geld, das der Staat ausgebe, müsse ja zuerst in der Wirtschaft verdient werden. Ah, wie gut hat das da. Ich kann es euch nur empfehlen. Ein wunderbares Gespräch. Natürlich sind die Sachen auch ein bisschen Kritik an der bestehenden bürgerlichen Regierung, insbesondere an der bürgerlichen, also an der Mitte-Finanzdirektorin Astrid Bertschi, die jetzt ganz am Schluss auf die Wahlen mit einer Mini-Steuersenkung gekommen ist, oder? Um Leute wie mich noch zu befriedigen. Ich bin aber nicht sicher, ob sie das geschafft hat. Ich wäre eigentlich lieber froh, der Raphael Lanz wäre an ihrer Stelle Chef der Finanzen. Das hat wahnsinnig gut getönt. Könnt das hören. Es ist wirklich auch für Nicht-Bernerinnen und Berner ein interessantes Gespräch. So, das war es. Bern einfach am 26. Februar. Donnerstag, morgen ist Freitag, wiederum Bern einfach. Denkt dran, tünd ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn ihr bei YouTube konsumiert. Oder sonst bei Spotify kann man auch irgendein Feedback geben, oder? Unbedingt. Dann nicht vergessen, abstimmen. Nicht vergessen, auch sonst könnt ihr uns schreiben auf redaktion@nebelspalter.ch. Das ist interessant. Und ja, spend, habe ich vergessen. Das solltet ihr auch noch machen. Wir danken übrigens. Es haben zwei Personen haben Spend geschickt. Es langt also für ein Schnitzel und ein Cordon Bleu.
Ja. Wirklich,
und wir sind auch vom Schnitzelspitzel in Kriens sind wir auch noch eingeladen worden. Wir müssen mal auf Kriens. Bist du schon mal in Kriens gewesen, Gami?
Nein, nicht bewusst, aber ich freue mich.
Das ist jetzt nicht wahnsinnig schön, aber ich bin sicher, im Schnitzelspitzel ist es super. Und auch die Redaktion ist auch noch eingeladen worden von jemandem in Kreuzlingen. Das tun wir dann sicher auch noch erwähnen, wenn es soweit ist. Also danke vielmals, ihr seid eine grossartige Community. Tönt weiter spenden, damit wir nicht nur zu essen haben, sondern damit es uns gut geht. Danke vielmals, tönt uns weiterempfehlen und Nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch